Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Regenerative Ökonomie. Mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Ein Feature von Kaspar Domen.
Der toskanische Sommer fährt noch einmal alles auf. Kastanien, wilde Brombeeren, Akazien, Klee.
Das ist eine neue Familie, die ist dieses Jahr neu entstanden.
Giovanni Faini hält sich mit Rauch die Bienen vom Leib. Der Imker steht mit seinem Kollegen Umberto Paperini vor einem bunten Holzkasten. Behausung eines der 180 Bienenvölker der Fattoria La Vialla, einem der größten biodynamischen Landwirtschaftsbetriebe in Europa. Die Weiden, Felder und Wälder des Familienunternehmens sind ein Bienenparadies. Viele Blumen, viele Sträucher, Pestizide verboten. Allerdings sei auch hier nicht alles in Ordnung. Der Klimawandel mache sich bemerkbar, sagt Umberto.
Im Januar war es schon fast Frühjahr. Der März war wunderbar für die Bienen, aber im April und Mai kam der Winter zurück. Da hatte es -3, -5, -6 Grad und dann erfrieren die Blüten.
Das Nahrungsangebot der Bienen schrumpfte. Umberto öffnet den Bienenstock und zieht einen Holzrahmen mit Honigwaben heraus.
Für die Bienen ist das Leben auf La Vialla aber stressfrei.
Das sei wichtig, sagt der Imker. Und deswegen würden sie nur Honig ernten, wenn die Bienen genügend produzierten. Unabhängig von der Honigproduktion hätten die Bienen eine elementare Rolle im Ökosystem.
Pollination ist fundamental für alle Pflanzen existent.
Bestäubung ist existenziell für alle Pflanzen.
Die 150 Menschen, die in dem Betrieb auf 1600 Hektar Landwirtschaft betreiben und Nahrungsmittel herstellen, arbeiten nicht gegen, sondern mit der Natur. Das stärkt die Artenvielfalt. Mit ihrer Art der Landwirtschaft bauen sie wertvollen Humus auf und binden mehr klimaschädliches CO2, als sie abgeben. Es werden also Naturwerte aufgebaut. So etwas spielt in der gängigen wirtschaftlichen Betrachtung aber keine Rolle.
Ökonomisches Denken bezieht die Natur als Produktionsfaktor nicht ein,
sagt der angesehene Umweltökonom Sir Partha Desgupta der BBC, als er Anfang Februar seinen Bericht über die Ökonomie der Artenvielfalt an die britische Regierung übergibt. Auf dem Cover ein Stück Waldboden und ein Fliegenpilz. Innen erschreckende Zahlen. Während sich das Sachkapital weltweit von Anfang der 1990er Jahre bis Mitte der 2000er Jahre verdoppelt hat und das Humankapital um 13% stieg, gab es ein fettes Minus beim Naturkapital. Ein Rückgang von 40% der Naturwerte. Die Menschheit sei daran gescheitert, eine nachhaltige Beziehung zur Natur aufzubauen, schreibt der Wissenschaftler. Statt einer die Natur zerstörende, bräuchte es eine die Natur aufbauende Ökonomie. Eine regenerative Ökonomie.
Regenerative Ökonomie ist für mich ein Begriff, den ich vor ungefähr 10 Jahren begann zu verwenden,
sagt der Wissenschaftler, Aktivist und Unternehmer Daniel Dahm.
Mit dem ich eigentlich auf den schrittweisen Ausgleich des sogenannten Earth Overshoots, der Biokapazität des Planeten Erde, des Verbrauchs der Biokapazität des Planeten Erde reagiert habe.
Denn seit dem Jahr 1970 verschleißen die Erdenbewohner ihre natürlichen Lebensgrundlagen, weil sie seitdem jedes Jahr mehr Natur verbrauchen, als sich im gleichen Jahr regenerieren kann.
Die konventionelle, das bedeutet also die industrielle auf Monokulturen und maximale kurzfristige Erträge orientierte Agrarwirtschaft, arbeitet gegen den Boden, sie zehrt die Bodenfruchtbarkeit aus und beschädigt dabei Mikroflora und Mikrofauna und im Gesamten das Zusammenspiel der Mikrobiome, das heißt der Kleinstlebensräume, die im Boden miteinander verbunden sind und so Fruchtbarkeit erschaffen.
In einer Handvoll Ackerboden leben mehr Kleinstorganismen als Menschen auf dem Planeten. Sie bilden einen wichtigen Teil des Humus, also jener dünnen Schicht, auf dem unsere Nahrung wächst. Eigentlich müsste die Menschheit sorgsam mit den Böden umgehen. Denn nur ein gutes Drittel der Fläche ist für die Landwirtschaft geeignet. Und davon wiederum nur ein Drittel für eine intensive Landwirtschaft.
Landwirtschaft sollte eigentlich regenerativ sein,
meint Hans-Rudolf Herren, der in der Schweiz auf einem Bauernhof aufwuchs, später lange in Afrika zu Insekten forschte und heute in den USA lebt und Präsident der NGO Millennium Institute ist. Herren, der für seine Forschung über natürliche Schädlingsbekämpfungsmethoden 2013 den alternativen Nobelpreis erhielt, ist nicht aus romantischen oder ideologischen Gründen gegen die industrielle Landwirtschaft, sondern aus energetischen. Sie habe schlicht keine Zukunft, weil sie mehr Energie für den Antrieb von Maschinen oder die Produktion von Kunstdünger oder Herbiziden verschlinge, als am Ende an Nahrungsmittelenergie herauskomme. Umgekehrt sei es im Biolandbau. Herren war Co-Vorsitzender des 400 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen umfassenden Weltagrarrats. Dessen für die Vereinigten Nationen angefertigter Bericht machte 2008 Furore. Auch wegen der klaren Forderung nach einem Paradigmenwechsel. Weg von einer industriellen hin zu einer biologischen Landwirtschaft.
Und es geht vor allem um den Boden und die Bodenfunktionen oder das Leben im Boden. Also ja, wenn man Landwirtschaft, denkt man eigentlich, ja, das ist regenerativ, aber eben nicht mehr, wie es sein sollte. Und das wiederherzustellen, ist eben die große Arbeit heute.
Seit gut 10.000 Jahren betreiben Menschen Landwirtschaft. Im vorderen Orient beginnend wurde sie zum größten Flächennutzer. Heute werden 37% der weltweiten Landfläche bewirtschaftet. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Europa Hungersnöte, etwa in Irland, Schweden oder Finnland. Die Industrialisierung, der Einsatz von Maschinen, von Kunstdünger und Pestiziden sowie die Einführung neuer Sorten ließen die Ernten explodieren. Man sprach von der grünen Revolution. Die globale Agrarproduktion wuchs deutlich schneller als die Bevölkerung. Aber die Nebenwirkungen sind gewaltig. Pestizide töten neben Schädlingen auch wertvolle Insekten. Dünger lässt nicht nur Nutzpflanzen sprießen, sondern vergiftet auch das Grundwasser.
Biologisch hat man diese Ökosystemdienstleistungen, die gratis sind, die sind präsent. Ob es über die Bestäubung geht von den Bienen, über Nährstoffzyklen im Boden, natürliche Schädlingsbekämpfung, die ist einfach da im normalen System drin. Das hat man alles, auch das ganze Wasserzyklus hat man versucht zu ersetzen und zu verbessern. Oder? Man dachte, ja, man kann das besser machen als die Natur und da kann man auch noch Geld verdienen dabei. Warum ändert man das nicht? Und so hat man statt, dass man diese natürlichen Prozesse regeneriert und fördert, hat man sie bei der Seite gelassen und so zum Teil zerstört, um dann künstlich sie wieder in das System reinzubringen.
Synthetische Dünger würden wie eine Droge auf die bearbeiteten Böden wirken, hieß es in einer Fortschreibung des Agrarberichts 2013. Die natürliche Fruchtbarkeit, insbesondere der Humusaufbau, werde verhindert. Die Böden ermüdeten, versauerten und bräuchten entsprechend höhere Dosen von Mineraldünger. Landwirtschaft vernichtet sogar ihre Existenzgrundlage, den Boden. Wind und Wasser tragen jedes Jahr mehr als 24 Milliarden Tonnen der Erdkrume fort. Weltweit sind schon 20-25% der Böden erodiert.
Go right to Roundup Herbicide for top control at a rock bottom price.
So warb Monsanto in den 90er Jahren für sein Unkrautvernichtungsmittel. Als Roundup oder als Glyphosat vermarktet, ist es ein Weltbestseller. 2018 übernahm Bayer das US-Unternehmen, gegen das eine Vielzahl Menschen geklagt haben, weil sie überzeugt davon sind, dass sie krank sind wegen Glyphosat. Bayer sieht die Übernahme als einen strategischen Schritt im globalen Wettbewerb.
Als Folge der Übernahme ist Bayer heute das führende Unternehmen im Agrarbereich,
sagt Bayer-Vorstandschef Werner Baumann bei der Hauptversammlung 2019 in Bonn. Er spricht an dem Tag über die starke Stellung des Unternehmens in dem Markt für chemische und biologische Pestizide, traditionelles und gentechnologisch verändertes Saatgut und gute Perspektiven für die Aktionäre.
Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!
Draußen protestieren Menschen gegen den Einsatz von Glyphosat, auch Schüler von Fridays for Future, darunter Theo.
Ich bin heute auf der Demo, um den Benutz von vielen gefährlichen Pestiziden ein Ende zu setzen.
Drinnen erklärt der Bayer-Chef:
Unsere Geschäfte sind darauf ausgerichtet, zur weltweiten Ernährung mit ausreichenden und hochwertigen Nahrungsmitteln beizutragen.
Vandana Shiva, Wissenschaftlerin, Ökofeministin, Trägerin des alternativen Nobelpreises, spricht nicht von Pestiziden, sondern Gift. Ihr Engagement für eine regenerative Landwirtschaft begann 1984. Damals protestierten Kleinbauern im Punjab.
That land of Punjab erupted in huge violence.
Die Bauern protestieren gegen die Schäden, die die Grüne Revolution angerichtet hatte. Die Zerstörung von Böden, die Zerstörung des Wassers, die Zerstörung der bäuerlichen Souveränität, die Ausbreitung von Krebserkrankungen. Im gleichen Jahr starben in der Stadt Bhopal infolge eines Unfalls einer Pestizidfabrik von Union Carbide tausende Menschen.
Wenige Jahre später bekamen Konzerne dann die Patentrechte für genmanipulierte Samen. Sie verhießen höhere Ernten, aber die Bauern mussten nun jedes Jahr Saatgut und Pestizide kaufen. Viele Bauern verschuldeten sich. Deswegen gründete Vandana Shiva 1987 die Bewegung Navdanya. Übersetzen kann man dies mit 9 Pflanzenkulturen. Sie reichen, um die kollektive Ernährungssicherheit Indiens zu sichern. Die Organisation richtete Saatgutbanken ein, lehrte Bäuerinnen und Bauern, ihr eigenes Saatgut zu ziehen und die Vorteile der agrarökologischen Landwirtschaft. Mehr als 1 Million Menschen hätten sie im Laufe der Zeit geschult.
Regenerative step one, the earth is alive and she is regenerative.
Die Erde ist lebendig und regenerierbar.
Step two, therefore true regeneration is to work according to her ecological laws.
Schritt 2. Für eine wahre Regeneration ist es notwendig, bei der Arbeit die ökologischen Gesetze zu beachten. Wir kennen diese Gesetze. Wir kennen das Gesetz der Diversität. Die Natur arbeitet nie in Monokulturen oder das Kreislaufgesetz. Die Natur kehrt immer wieder zurück. Das Kohlendioxid, das Tiere abgeben, nehmen Pflanzen auf und dieses Recycling geschieht ständig.
Chemikalien gehörten auch für Alceo Orsini zum Alltag. Zumindest während des ersten Teils seines Berufslebens als Leiter einer industriellen Hühnerfarm mit 100.000 Federviechern.
Inizialmente mi spaventava quello che stavo facendo nell'agricoltura convenzionale.
Wenn ich ein Problem hatte, studierte ich die Kataloge der Chemiekonzerne, um zu sehen, welches Produkt mein Problem lösen würde.
Auf den Flächen der Fattoria La Vialla gedeihen Oliven, Weintrauben, Getreide, Gemüse. Es gibt Schafe, Pferde und Hühner einer seltenen Rasse. Wie im Bilderbuch. Anfang der 2000er Jahre begann hier Teil 2 des Berufslebens von Alceo Orsini. In ihm, so erzählt der Chefagronom bei La Vialla, habe er gelernt, was es eigentlich bedeute, Bauer zu sein. Genau hinzuschauen. Die Möglichkeiten der Natur zu erkennen, statt die Natur als notwendiges Übel zu betrachten. Die Natur finde selbst wieder zum Gleichgewicht, wenn etwa falscher Mehltau im Weinberg auftrete. Man müsse sie nur lassen.
Jedes Mal, wenn man den Boden bearbeitet, stört man dieses natürliche Gleichgewicht von Mikroorganismen, Pilzen und Insekten. Wenn man den Boden pflügt, ist er nackt. Und diese Nacktheit fördert die Mineralisierung und versetzt den Boden praktisch in eine Schockstarre.
Bei La Vialla greifen sie deswegen so wenig wie möglich in die Natur ein. Bei den Oliven praktisch gar nicht.
Eigentlich bringen wir nur Kompost auf. Der Grundgedanke ist einfach, den ganzen Hain fruchtbar zu halten. Also bearbeiten wir nicht jeden einzelnen Baum, sondern das ganze Ökosystem.
Im Weinberg arbeiten die Bauer zusätzlich mit Gründüngung.
Was wir praktisch aus dem Olivenhain und dem Weinberg an organischer Substanz holen, kompensieren wir über mit dem, was wir dem Boden zurückgeben, sodass die Ernte von den Oliven oder die Ernte von den Trauben eine minimale Menge ist.
Sie ließen ein Labor Bodenproben aus 7 ihrer Weinberge im Abstand von 5 Jahren analysieren. Demnach stieg der Anteil des Humus, also der abgestorbenen organischen Substanz im Boden, von 2015 bis 2020 je nach Weinberg um 11-46%.
Das ist eine sehr hohe Zahl,
sagt der Agrarwissenschaftler Axel Dohn vom staatlichen Thüneninstitut in Braunschweig. Denn der Aufbau von Humus vollziehe sich nur sehr langsam.
Wir rechnen normalerweise mit 0,5% Aufbau pro Jahr, wenn man das wirklich gut und ambitioniert betreibt. Das ist das, was man so erreichen kann.
Und der Aufbauprozess variiert, abhängig vom Ausgangsgestein, Wasser und Temperatur.
Auf der Fattoria La Vialla wird das Olivenöl maschinell abgefüllt. Arbeiter schließen dann den Schnappverschluss per Hand. Als Fattoria bezeichnen die Menschen hier traditionell einen Bauernhof, der sich selbst versorgt. Aber diese Fattoria versorgt über ihren Direktvertrieb Menschen in vielen europäischen Ländern. Rund 100 Produkte sind im Angebot. Für all das gab es keinen Masterplan. Vielmehr erwarben die Eheleute Giuliana und Piero Lofranco, wohlhabende Textilfabrikanten aus dem nahegelegenen Arezzo, Anfang der 1970er Jahre ein renovierungsbedürftiges kleines Landgut in der Chianti-Weinbauregion als Feriendomizil. Aus einem Bauernhaus wurden mehrere Bauernhäuser. Aus dem Anbau zur Selbstversorgung entstand der Direktvertrieb. Weil sie für ihre Waren in Italien kaum Abnehmer fand, kutschierte die Familie ihre Produkte mit einem Fiat über die Alpen nach Deutschland. Heute gibt es dort Zwischenlager und eine moderne Logistik. Hergestellt werden die Waren aber fast alle in dem Betrieb bei Castiglion Fibocchi in der Toskana. 2 Räume weiter eine metallisch blitzende Anlage. Hier werden die Soßen vollautomatisch produziert. Neben dem Hof in der Toskana bewirtschaftet der Betrieb Flächen in San Gemiano, Oltrepo Pavese und auf Sizilien. Die Leitung liegt in den Händen der 3 Brüder Lofranco, Gianni, Antonio und Bandino. Deren Eltern gehörten zu den Pionieren einer biologischen Landwirtschaft in Italien. Von Beginn an verzichteten sie auf chemische Pestizide und künstliche Düngemittel und förderten die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens durch traditionelle Methoden. Fruchtwechsel, Bracheperioden, Gründüngung. 1997 stellten sie den Betrieb auf die noch strengere biodynamische Landwirtschaft um, deren Betreiber in Kreisläufen denken und handeln. Agrarwissenschaftler Axel Dohn.
Letztendlich ist dieser Kreislaufgedanke ein ganz wichtiger. Und wir haben ja in Deutschland auch und auch in der ganzen Welt immer stärkere Entkopplung zwischen Tierhaltungsregionen und Nicht-Tierhaltungsregionen.
Etwa Argentinien mit den riesigen Rinderherden in der Pampa, Brasilien mit seinen riesigen Flächen für Sojaanbau, Nordamerika mit seinen gigantischen Flächen für Weizen und Mais oder Niedersachsen mit seiner Schweinemast. Damit wird Stallmist und Gülle zum Entsorgungsproblem.
Man setzt diesen Dünger nicht mehr ein, weil er wertvoll ist für den Humusaufbau und mit seinem Stickstoff und Phosphor und anderen mineralischen Komponenten für das Pflanzenwachstum, sondern man bringt ihn irgendwo aus, um ihn loszuwerden. Und das ist ein Problem und da müssen wir wegkommen. Und das macht so ein Demeter-Betrieb vor, dass er diesen Dünger eben wirklich wertschätzt und zielgerichtet einsetzt. Und da müssen wir auch in anderen Betrieben wieder hinkommen.
Biodynamische Landwirtschaftsmethoden schonen die Natur. Aber Experten haben Zweifel, dass man mit einer solchen Art Landwirtschaft alle Menschen sättigen kann. Zwar zeigt eine Auswertung vorhandener Studien für Europa, Asien und Nordamerika eine ökologische Überlegenheit der Biobauern, aber die Erträge auf den Biohöfen sind bis zu einem Viertel niedriger als auf den konventionellen Höfen. Weil im Jahr 2050 voraussichtlich 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben würden, müsste also in erheblichem Ausmaß Natur in Ackerland umgewandelt werden. Forscher Hans-Rudolf Herren widerspricht.
Wir könnten heute 10 Milliarden ernähren, das ist überhaupt kein Problem.
Er macht eine andere Rechnung auf.
wenn die Leute sagen, ja, mit dem Biolandbau produzieren nur etwa 80% von der anderen Landwirtschaft, mit dem kann man die Welt nicht ernähren, ja, bitte. 40% werden in den Eimer geworfen, oder? Kompostiert vielleicht.
Und es gäbe noch große Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden könnten, besonders in Afrika.
Afrika hat etwa noch 60% vom Land, das noch zugänglich ist für Landwirtschaft. Es gibt noch genug Land, es gibt genug, man muss es nur richtig bearbeiten.
Die Bauern in Afrika könnten ihre Erträge durch agrarökologische Methoden verdreifachen.
Ohne Kunstdünger, das geht. Auch mit den lokalen Sorten, die ökologisch angepasst sind. Also Afrika kann sich ganz gut selbst ernähren und kann sogar noch Mango nach Deutschland exportieren oder in die Schweiz. Das geht auch. Aber man muss eben das auch von der politischen Seite richtig anpacken.
Wer die Möglichkeiten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft einschätzen wolle, müsse nicht auf die absolute Menge schauen, sondern auf den Nährwert, sagt die Aktivistin Vandana Shiva und verweist auf die Erfahrungen von Kleinbauern, denen sie bei der Umstellung auf die agrarökologische Landwirtschaft hilft.
Wir haben tatsächlich eine Verdoppelung des Nährwerts, wenn man die biologische Vielfalt ohne Chemikalien vor Ort nutzt. Das propagieren wir.
Einige Regierende sind mutig und stellen sich gegen den globalen Mainstream.
Sri Lanka hat jetzt entschieden, keine Pestizide mehr, kein Kunstdünger. Sikkim, oder das kleine Kingdom da in Indien, hat auch umgestellt, 100%. Bhutan, wenn man will, kann man. Ich glaube, das muss von oben kommen, ob die Leute das alles gerne haben oder nicht. Weil man muss sehr oft eben Entscheide fassen, die nicht populär sind, ja.
Aber viele verfolgten den falschen Kurs, sagt der Forscher und erzählt von einer Begegnung mit Indiens Premierminister Narendra Modi.
Waren wir da zu dritt, wir wollten ihn überzeugen, dass er eben das ganze Land umstellen sollte auf Agroökologie. Und dann sagt er uns, ja, mache ich schon, sag mir wie. Die Idee von Modi, und das habe ich auch da in Afrika viel gehört, die Länder wollen ein Großexporteur für landwirtschaftliche Produkte sein.
Modi wolle Indien sogar zum großen Fleischexporteur machen.
Indien, Fleisch, die heiligen Kühe. Weil Amerika stark geworden ist, auch mit dem Landschaftsprodukt, oder Brasilien oder Argentinien, oder wollen alle diese Idee. Und das ist natürlich falsch, oder? Weil das bringt uns auf die falsche Spur, Sachen, wie man Landwirtschaft macht.
Andererseits sei Indien ein Vorbild.
Es passiert eigentlich recht viel in Indien, Sachen Umstellung der Landwirtschaft.
Ich arbeite mit 7 Bundesstaaten in Indien, die sich zu einer biologischen Landwirtschaft bekennen.
Vandana Shiva beriet diverse Regionen bei der Umstellung auf eine regenerative, in Kreisläufen organisierte Landwirtschaft. Bhutan, Sri Lanka, den indischen Bundesstaat Sikkim. Angetan ist sie auch von der Entwicklung in Kuba.
No one talks of Cuba. The whole country switched.
Niemand redet über Kuba. Dabei hat das ganze Land umgestellt, einschließlich der Städte. Es ist die größte Erfolgsstory einer Umstellung auf eine biologische Landwirtschaft.
Gezwungenermaßen. Als Anfang der 90er Jahre die Sowjetunion zusammenbrach, fiel der Hauptlieferant Kubas für Lebensmittel weg. Gleichzeitig fielen wichtige Märkte für das bis dahin auf Kuba industriell hergestellte Zuckerrohr weg. Wegen des US-Embargos fehlten Pestizide oder Kunstdünger. Angesichts einer drohenden Hungersnot begannen die Bauern auf natürlichem Weg den Boden aufzubauen, Schädlinge zu bekämpfen und eigenes Saatgut zu züchten. In den folgenden 10 Jahren stieg die Ernte laut Welternährungsorganisation FAO jährlich um 4,2%. 2013 attestierte die UN-Organisation Kuba, den Hunger besiegt zu haben.
Wenn wir also anerkennen, dass eine regenerative Ökonomie eigentlich das notwendige Paradigma ist,
sagt der Wissenschaftler Daniel Dahm,
dann stellt sich natürlich die Frage, welchen ordnungspolitischen Rahmen benötigen wir dafür? Damit sich der Aufbau an den natürlichen Lebensgrundlagen, die Stärkung der Gemeingüter, der natürlichen Commons, der natürlichen Gemeinschaftsgüter für Unternehmen nicht nur lohnt, sondern dies auch zu einem Treiber wirtschaftlicher Prosperität und zu einem Treiber wirtschaftlichen Fortschritts wird.
Notwendig sei es, in den Wiederaufbau der Natur zu investieren. Es brauche einen neuen Kompass, um die Wirtschaft hin zu einer regenerativen Ökonomie auszurichten. Dafür hat der Wissenschaftler das Konzept der Nachhaltigkeitsnulllinie entwickelt. Sie definiert den fiktiven Zustand einer Ausgeglichenheit zwischen der globalen Biokapazität und dem globalen ökologischen Fußabdruck als Nulllinienmaßstab. Um sie zu erreichen, brauche es andere Instrumente. Etwa für einen zukunftsfähigen Umgang der Landwirtschaft mit der Natur eine neue betriebliche Erfolgsrechnung.
Das bedeutet also, dass in der Rechnungslegung neben der Handels- und der Steuerbilanz auch die Naturwirkungen des unternehmerischen Handelns sichtbar werden müssen. Hierzu ging es darum, die Aufwendungen, die ein Agrarbetrieb tätigt, um Boden zu verbessern, um funktionale und biologische Diversität zu stärken, um die Biogeochemie im Agrarbetrieb zu balancieren und auch die Wasserkreisläufe zu stabilisieren und zu stärken, als Kostenfaktoren in der unternehmerischen Bilanz auftauchen und somit den Unternehmenswert auch in die Zukunft erhöhen.
An der praktischen Umsetzung solcher Bilanzierungsmethoden arbeitet der langjährige Biogärtner Christian Hiss. Der Gründer der Regionalwert AG in Freiburg entwickelt einen Ansatz, bei dem die Aufwendungen bewertet werden. Dafür gibt es rund 200 neue Buchhaltungsposten in der Bilanz. Wie man dabei vorgeht, erläutert er am Beispiel eines sogenannten Blühstreifens, also eines meist am Rande von Feldern oder Wiesen angelegten Streifens mit möglichst vielen unterschiedlichen Pflanzen.
Mit diesem Geldwert arbeiten wir weiter. Wir interpretieren den. Wir sagen, wir geben dem einen Korridor von im Verhältnis zum Betriebserfolg, zum Umsatz zum Beispiel. Und dann monetarisieren wir den. Und dann kommt dabei raus, dass für ein Hektar Blühstreifen mit einem Aufwand, also Kosten von 150 Euro, ist das ein Wert, der letztendlich entsteht, von 300 Euro pro Hektar.
Das sei aber noch kein Preis, sondern ein Instrument für landwirtschaftliche Betriebe, um ihre Leistungen erfassen, bewerten und monetarisieren zu können. Damit hätten die Landwirte aber ein Dokument in der Hand, mit dem sie an ihre Kunden herantreten könnten. Nun gehe es darum, dass diese Leistung auch tatsächlich bezahlt würde.
Und wenn dann Geld in den Betrieb kommt, wenn dann jemand bereit ist, das zu bezahlen, dann entsteht der wahre Preis. Erst in der Transaktion. Vorher ist ein Wertvorschlag.
Zahlen müssten die Käufer, ob Privatpersonen, Firmen oder die öffentliche Hand. Geld ist dringend notwendig, damit die Umstellung auf eine regenerative Landwirtschaft gelingt. Der Markt versagt an der Stelle. Das beschäftigt auch Vandana Shiva.
There are many regions I've worked with, many regions in Italy, which have shifted.
Ich habe mit vielen Regionen gearbeitet, die sich umstellen, auch in Italien. Sie stellen nicht nur die Produktion um, sondern die Nahrungsmittelwirtschaft. Denn man kann nur nachhaltig produzieren, wenn man eine Kreislaufwirtschaft betreibt. Eine ökologische Landwirtschaft benötigt robuste lokale Systeme zur Unterstützung.
Für die Betreiber der Fattoria La Vialla rechnet sich ihre Art der Landwirtschaft nur, weil sie, wie alle landwirtschaftlichen Betriebe in der EU, in einem gewissen Umfang Subventionen erhalten und weil sie die Wertschöpfung in ihrer Hand behalten, vom Feld bis zum Vertrieb. Das sei notwendig, sagt Chefagronom Orsini.
Wenn man nur als Bauer davon leben will, egal, was für tolles Obst und Gemüse man erzeugt. Wenn das dein Einkommen ist, dann kann es nicht funktionieren, weil der Markt eben praktisch von den frischen Sachen ist so kaputt und korrupt, dass du nie Preise bekommen wirst, die es dir praktisch ermöglichen, also nachhaltig im ganzheitlichen Sinn zu wirtschaften.
Bienen sind ein guter Indikator dafür, wie gesund oder ungesund die Umwelt ist oder ob es Probleme gibt,
sagt der Imker Giovanni Faini. Im Tal profitierten auch alle Nachbarn davon.
Alle Bewohner, die um La Vialla herum ihre Gemüsegärten haben, haben eine bessere Produktion, größeres, geschmacklich besseres Gemüse. Sie denken vielleicht, sie sind tolle Gärtner. Aber den größeren Anteil daran haben die Bienen von La Vialla und die Tatsache, dass wir hier so umsichtig wirtschaften.
Und das gilt für alle agrarökologischen Landwirtschaftsbetriebe. Wenn sich diese Erkenntnis in den Köpfen der Menschen festsetzt und mehr Politiker handeln, könnte das regenerative Wirtschaften den Schub bekommen, den es für ein zukunftsfähiges Wirtschaften braucht. Mit der Natur. und nicht gegen sie.
Regenerative Ökonomie. Mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Sie hörten ein Feature von Kaspar Domen. Regie hatte Frank Mehrfort, für den Ton war Alexander Brennecke zuständig. Die Redaktion hatte Martin Hartwig.